Alter, was geht? Der Podcast, in dem dich Elmar Stracke durch die Geschichte und Gegenwart des Alters führt und dich mit Anekdoten und Funfacts ausstattet, damit du bei der nächsten Party ganz sicher nicht alt aussiehst.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Alter, was geht? In den letzten beiden Folgen sprachen wir über den demografischen Wandel, über das Geborenwerden und das Sterben. Diesmal soll es um die Zeit dazwischen gehen und um eine Zahl, die heute im Mittelpunkt steht. 69. 69, das könnte auf vieles hindeuten, hat jeder sicher andere Assoziationen. Zum Beispiel 69% der Mütter minderjähriger Kinder in Deutschland sind erwerbstätig. Oder der Anteil der Zulassung von E-Autos in NRW ist von 2022 auf 2023 um 69% gestiegen. Oder aber 69% der Deutschen zahlen am liebsten mit Bargeld. Unsere 69 kommen von der OECD. Die fragen jedes Jahr die Menschen in den Mitgliedsländern, worin seht ihr eure größten Risiken, Lebensrisiken? Und da sagen 69% der Deutschen und ähnlich viele etwa in Frankreich oder den USA, dass das größte Lebensrisiko für sie und ihre Familie sei, im Alter nicht ausreichend finanziell abgesichert zu sein. Ihr ahnt, was in dieser Folge zum Thema wird und im persönlichen Leben, das wünsche ich zumindest hoffentlich nicht, Altersarmut. Gerade weil dieses Thema so sehr in aller Munde ist, lohnt es sich, etwas genauer hinzugucken. Und dann sieht man, Armut ist keine Frage des Alters, sondern vor allem eine Frage des Geldes und damit zusammenhängender Faktoren, versteht sich. Und dieses Geld ist im Alter besonders ungleich verteilt. Deswegen sprechen wir im ersten Teil dieser Folge über eben diese Verteilung von Armut und Reichtum im Alter. Und im zweiten über das, was verhindern soll, dass man in Armut gerät, nämlich die Rolle, den Beitrag oder den nicht mehr Beitrag der gesetzlichen Rentenversicherung. Dazwischen im Funfact geht es um Immobilienbesitz im Alter in Deutschland und was es für die Statistik heißt, dass junge Menschen in Deutschland verglichen mit anderen Ländern in Europa so früh von zu Hause ausziehen. Altersarmut. Das löst so viele diffuse Assoziationen aus, dass es hilfreich ist, sich klarzumachen, worüber man spricht, sich an offiziellen Definitionen zu orientieren. Alt aus Altersarmut meint hier in der Regel Menschen ab 65. Und arm oder armutsgefährdet bedeutet in den meisten Statistiken, dass das gewichtete Haushaltseinkommen netto unter 60% des Medianeinkommens liegt. Okay, das klingt jetzt sehr technisch, sollten wir noch einmal kurz auseinanderklamüsern. Armutsgefährdet ist erstmal der statistische Fachbegriff, da man nicht ausschließlich vom Geld auf Entbehrung schließen kann, aber weniger Geld diese wahrscheinlicher macht. Deswegen manchmal Armutsgefährdung, manchmal arm, aber es geht eigentlich immer um diese 60%-Grenze. Armutsgefährdung dementsprechend ist relativ. Es geht nicht um das Verhungern, sondern um den relativen Lebensstandard, die Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe, die auch vom Abstand zu den Nachbarn abhängen. Wenn alle anderen ins Kino gehen und ich kann mir es als Einziger nicht leisten, dann ist mein Problem nicht nur, dass ich vielleicht einen guten Film verpasse, sondern dass ich sozial ausgeschlossen werde. Deswegen relativ. Gewichtet hier heißt, dass beispielsweise Kinder nicht für voll genommen werden, in guter politischer und gesellschaftlicher Tradition in diesem Land, sondern mit einem kleineren Anteil einfließen. Sie konsumieren weniger und steuern nichts bis wenig zum Einkommen bei. Das heißt, ein Haushalt mit 2 Erwachsenen und 3 Kindern, dass der weniger verdient als ein Haushalt mit 5 Erwachsenen, ist irgendwie klar. Und dadurch wird der Haushalt mit den Kindern auch nicht automatisch arm, weil er weniger verdient. Er verbraucht ja auch vielleicht weniger. Medianeinkommen heißt, dass es nicht das durchschnittliche Einkommen ist, sondern das Einkommen der mittleren Person. Also bei 3 Personen das Einkommen der 2. reichsten Person. Egal, ob die reichste Millionär oder Milliardärin ist. Soweit, so technisch. Wo liegt denn jetzt diese Schwelle? In Deutschland liegt sie netto bei rund 1200 Euro für eine allein lebende Person. Hat sie weniger, gilt sie als arm bzw. armutsgefährdet. Da es ein relatives Maß ist, ist es in anderen Ländern entsprechend höher oder niedriger. In Luxemburg gilt man als arm, wenn man weniger als 1700 Euro hat. In Ungarn ist man mit 500 Euro im Monat schon nicht mehr arm. Welche Faktoren treiben diese Armut am stärksten? Also wer ist arm? Das Geschlecht beispielsweise ist nicht so entscheidend, also zumindest nicht für sich genommen. 16% der Männer, 18% der Frauen, 17% im Durchschnitt in Deutschland sind armutsgefährdet, haben also weniger als diese Summe. Aber zum Beispiel Alleinerziehende sind besonders häufig armutsgefährdet, jede und jeder Dritte. Und in dieser Gruppe sind wiederum besonders viele Frauen. Menschen mit niedrigem Bildungsstand, 40% kommen über diese Einkommensschwelle nicht. Bei Menschen mit hohem Bildungsstand nur 7%. Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit 14%, ohne deutsche Staatsangehörigkeit 36% und so weiter. Die BPB hat da eine interessante Aufschlüsselung, die ich in den Shownotes mal verlinke. Uns interessiert beim Thema Altersarmut, wie viele Alte denn betroffen sind. Und in dieser Gruppe liegt die Zahl ziemlich im Durchschnitt, bei rund 18% ab 65 Jahren. Auch wenn sich die Zahlen von Eurostat, Statistischem Bundesamt oder anderen Erhebungen leicht unterscheiden, die Zahl ist ziemlich ähnlich. Die Armutsquote zum Vergleich bei den 18- bis 25-Jährigen liegt etwa bei 26% und bei Kindern auch schon bei über 20%. Was ein guter Grund für die berechtigte Debatte um Kinderarmut ist, aber vielleicht ist auch Jungen oder Jugendlichen Armut auch noch dringender als Altersarmut in diesem Land. Zumindest die Statistik legt das nahe. Warum wir die eine Gruppe mehr als die andere oder die eine Altersgruppe mehr als die andere in den Blick nehmen gesellschaftlich, mag zu tun haben mit Verantwortung, die wir diesen Gruppen für ihre Lage zuschreiben, mit gesellschaftlichen Erwartungen und Bildern, die wir im Kopf haben. Aber das führt an dieser Stelle zu weit. Es soll ja erstmal um die Lage der Alten hinsichtlich Armut und Reichtum gehen. Von 2006 bis 2021, innerhalb von 15 Jahren, ist der Anteil der Menschen mit Grundsicherung ab 65, also der Alten, um fast 50% gestiegen, von 2,3 auf 3,5% dieser Gruppe. Aber auch hier zur Relativierung, in der Gesamtbevölkerung ist es mehr als doppelt so viel, nämlich 8%, die irgendeine Form von Mindestsicherung erhalten. Sprich, Armut ist ein ernstzunehmendes Problem, aber es ist bisher jedenfalls kein vorrangiges Problem des Alters. Und das war jetzt nur die Einkommensfrage. Gucken wir uns das Vermögen an. Laut Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung haben Menschen ab 65 nur wesentlich weniger Einkommen als der Durchschnitt der Bevölkerung und dazu noch im Durchschnitt über 150.000 Euro an Vermögen. Die Bundesbank schlüsselt das in einem aktuellen Bericht wie folgt auf. Haushalte, in denen der die Hauptverdienerin unter 25 ist, haben, Stand 2021, ein Medianvermögen von rund 11.400 Euro. Mit 45 Jahren ist dieses Vermögen median, nicht Durchschnitt, median, schon auf über 150.000 Euro gestiegen und mit 74 Jahren schon bei 231.000 Euro. Wenn man sich das so anhört, würde man sagen, den Alten geht's echt nicht so schlecht hier im Land. Aber die Lage wird zunehmend schlechter. Bis vor wenigen Jahren waren Alte einfach noch viel seltener betroffen. Zwischen 2005 und 2014 ist die Armutsgefährdungsquote insgesamt in Deutschland recht stabil geblieben. Hingegen ist der Anteil bei den Menschen ab 65 von 11 auf etwas unter 15% deutlich stärker gestiegen. Das heißt, während jetzt alte Menschen so arm sind im Durchschnitt wie der Rest der Bevölkerung, ging es ihnen bis vor wenigen Jahren, wahrscheinlich auch aufgrund auskömmlicher Renten und anderer Faktoren, besserer Erwerbsbiografien, einfach materiell besser als dem Rest der Bevölkerung. Eine Bertelsmann-Studie von 2019 rechnet noch hoch, dass bis Ende der 2030er die Armutsquote unter den Rentnerinnen und Rentnern bis auf 22% ansteigen wird. Sprich, Armut ist zumindest noch kein vorrangiges Altersthema. Wenn man Armut gezielt bekämpfen möchte, sollte man sich anderen Faktoren wie Geschlecht, Bildung, Herkunft, Gesundheit etc. widmen. Der Blick auf das Alter allein ist wenig hilfreich. Menschen, die tendenziell eher krank sind, die weniger in formellen Arbeitsverhältnissen standen, die häufiger arbeitslos wurden, Alleinstehende, Menschen mit Migrationshintergrund, mit geringer Qualifikation, all die haben es im Alter besonders schwer. Und das sind aber auch diejenigen, die es vorher schon schwer hatten. Aber dass es für die Alten unisono immer für die ganze Generation zunehmend schwerer wird, zeigt noch eine andere interessante Erhebung zum Thema Lebensstandard. Denn Einkommen ist ja nur eine von Möglichkeiten oder Vermögen ist ja auch nur eine der vielen Möglichkeiten, um sich Armut und Reichtum anzuschauen. Am Ende geht es aber nicht um das Geld, sondern darum, was man damit machen kann und damit macht. Also etwa, was man sich dafür leisten kann, eine Busfahrkarte oder ein Auto oder nicht. Und dann kann man noch einen Schritt weiter gehen und fragen, was bringt dieser Konsum? Auto und Busfahrkarte sind in der Regel kein Selbstzweck. Und selbst wenn ich eine Busfahrkarte bekomme, wenn der Bus nur einmal am Tag kommt oder alle 10 Minuten, das macht einen großen Unterschied. Auch wenn das Ticket das gleiche kostet. In der Moralphilosophie könnte man noch weitergehen und sich fragen, was heißt das für die Glückseligkeit des Einzelnen? Aber so weit wollen wir jetzt hier mal nicht gehen, sondern wir gucken uns die harte Definition an von Entbehrung und auf wen, wie das zutrifft. Und zwar gibt es das sozioökonomische Panel in Deutschland. Klingt wie etwas, was man auf dem Dach montiert, stellt aber eher das Fundament dar. Eine ziemlich solide Datenlage. Das ist eine seit Jahrzehnten laufende Umfrage des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, in denen rund 14.000 repräsentative Haushalte jedes Jahr alles Mögliche, aber immer dasselbe, gefragt werden. Und ich nenne euch jetzt mal die Fragen oder die Aussagen zum Thema Lebensstandard. Es wird immer ein bisschen aktualisiert, aber hier kommen die aktuellen Punkte, die auch europaweit immer die gleichen sind in diesen Abfragen, damit das vergleichbar ist. Und ihr könnt euch überlegen, trifft das auf euch zu oder nicht? Und falls es nicht auf euch zutrifft, fragt euch, trifft es aus finanziellen Gründen nicht auf euch zu? Also, wenn ihr auf ein Auto verzichtet, weil der ÖPNV prima ist, dann ist das kein Zeichen von Entbehrung und Armut, weil ihr stattdessen vielleicht einen Urlaub mehr macht. Es geht darum, was könnt ihr euch nicht leisten? Nummer 1. Ich kann Hypotheken, Miete, Rechnungen oder Konsum- und Verbraucherkredite rechtzeitig bezahlen. Nummer 2. Ich kann meine Wohnung auch im Winter angemessen warm halten. Nummer 3. Ich kann jedes Jahr einen einwöchigen Urlaub an einem anderen Ort als zu Hause verbringen. Nummer 4. Ich kann jeden zweiten Tag eine Mahlzeit mit Fleisch, Fisch oder gleichwertiger Proteinzufuhr essen. 5. Ich kann unerwartet anfallende Ausgaben aus eigenen Mitteln bestreiten. 6. Ich besitze ein Auto, kein Firmen- oder Dienstwagen. 7. Ich kann abgewohnte Möbel ersetzen. 8. Ich kann abgetragene Kleidungsstücke durch neue, und zwar nicht durch Secondhand-Kleidung, ersetzen. Sprich, wenn ihr es total super findet, auf Berliner Flohmärkten euch eine retro gebrauchte Versace-Handtasche zu kaufen, weil das der neue heiße Scheiß ist, zählt ihr nicht als arm. 9. Ich besitze mindestens 2 Paar passende Schuhe in gutem Zustand. 10. Ich habe einen wöchentlich geringen Geldbetrag für mich selbst. 11. Mindestens einmal im Monat kann ich einer Freizeitbeschäftigung wie Kino, Konzertbesuch, Sportveranstaltung oder ähnlichem nachgehen. 12. Mindestens einmal im Monat kann ich mit Freunden und Familie für ein Getränk oder eine Mahlzeit zusammenkommen. Und 13. Ich habe einen Internetanschluss. Diese Fragen beziehen sich natürlich immer auf den Haushalt. Also hat jeder im Haushalt 2 Paar Schuhe in der passenden Größe und nicht nur hat eine Person 2 Paar passende Schuhe und die müssen alle anderen auch anziehen. Wer weiß. Bei wie vielen der Aussagen habt ihr jetzt gesagt, das kann ich mir nicht leisten? Auf nichts? Dann herzlichen Glückwunsch. Ihr lebt statistisch gesehen frei von materieller Entbehrung. Während reiche Menschen aus finanziellen Gründen statistisch in dieser Abfrage auf quasi nichts verzichten müssen, verzichten arme Menschen im Schnitt auf rund 3 der Merkmale. Und wenn ihr bei mindestens 5 Fragen Nein geantwortet habt, dann lebt ihr unter erheblicher Entbehrung, wie ungefähr 6% der Deutschen. 6% der Deutschen insgesamt, aber nur 3% der Alten ab 65. Und interessant ist, jetzt könnte man wieder sagen, ja, es ist verhältnismäßig gut für die Alten, aber interessant ist, wie sich diese Situation im Laufe der Jahrzehnte verändert hat. Die Geburtsjahrgänge 1917 bis 1926 mussten, egal ob man sie jetzt 1999 gefragt hat oder 2007 oder 2012, wenn sie da noch lebten, sie mussten nie, statistisch gesehen, nie auf mehr als 0,5 dieser Merkmale aus finanziellen Gründen verzichten. Und ja, wenn ihr euch fragt, 1990 hat man nicht nach einem Internetanschluss gefragt, sondern nach einem Farbfernseher. Die Jahrgänge 27 bis 36 kamen schon, egal in welchem Jahr die Erhebung stattfand, immer auf mindestens 0,5. Die Geburtsjahrgänge 1947 bis 56 immer auf mindestens 0,7. In der Regel auf ungefähr ein Merkmal, auf das sie im Alter verzichten mussten. Sprich, während die relative finanzielle Lage jedes Geburtsjahrgangs einigermaßen im Leben stabil bleibt, verzichten die Geburtsjahrgänge Anfang der 50er auf doppelt so viel wie die Geburtsjahrgänge Anfang der 20er. Anders gesagt, die Lage der Alten hat sich von Generation zu Generation verschlechtert, jedenfalls im Durchschnitt. Und das heißt, sie ist immer noch besser als die der jüngeren Leute, aber der Abstand schwindet. Und worauf diese Stabilität im Lebensverlauf auch hindeutet oder was es unterstreicht ist, dass die Frage nach Armut oder Reichtum im Alter davon abhängt, wie arm oder reich man schon vorher war.
Fun Fact:
Ein Grund, warum alte Menschen wohlhabender sind als junge, sind Immobilien. Ist ja klar, die hat man eher am Ende als am Anfang des Lebens. 70% der 65- bis 85-Jährigen in Westdeutschland und 55% in Ostdeutschland sind Immobilienbesitzer. Und Menschen mit selbstgenutzter Immobilie haben meistens nicht nur die, sondern auch noch über alle Altersklassen hinweg im Übrigen ein Medianvermögen von rund 250 bis 300.000 Euro. Da Mietkosten bei älteren Haushalten rund ein Drittel des Einkommens fressen, und wenn ihr jetzt mal selber drüber nachdenkt, bei Jüngeren vielleicht auch, steht man materiell deutlich besser da, wenn man eine Immobilie, eine abbezahlte Immobilie, besitzt. Für alle diejenigen, die nicht in einem schuldenfreien Eigentum wohnen, nimmt die Wohnkostenbelastung relativ im Einkommen hingegen seit Jahren schneller zu als das Lohn- oder Rentenniveau. Soweit die Lage im Durchschnitt. Aber erstens gibt es ja noch die 30-45%, die kein Wohneigentum haben. Und zweitens ist Wohneigentum zwar eine Absicherung vor Kosten, nämlich Miete, aber nicht unbedingt eine Einkommensquelle. Da steckt dann ganz viel Vermögen, aber das kann man nicht so ohne weiteres verflüssigen. Alte Menschen leben viel häufiger, und da passt es wirklich, von der Substanz. Sprich, so ein Haus wird verbraucht sozusagen. Man nimmt irgendwann keine großen Reparaturen mehr vor. Man investiert nicht mehr. Das spart zwar Geld, setzt aber auch kein Geld frei, um andere Dinge zu kaufen, Heizkosten, Grundsteuer etc. zu bezahlen. Deswegen finde ich das Konzept von Umkehrhypotheken und ähnliche Instrumente relativ interessant und würde davon ausgehen, dass das auch zunimmt in Zukunft. Das funktioniert dann so, dass man bis zum Ende des Lebens niesbrauchmäßig alle Rechte behält und kann auch weiterhin im Haus wohnen, aber die Bank einem eine monatliche Rente auszahlt und am Ende des Lebens geht das Haus an die Bank. Lebt man lange, ist das ein gutes Geschäft für einen selbst. Lebt man kurz, ist es ein gutes Geschäft für die Bank. Aber man lebt mietfrei und bekommt gleichzeitig noch jeden Monat Geld. Nur mindestens eine Gruppe findet das womöglich nicht so prickelnd, die potenziellen Erben. Der interessante Fun Fact, auf den ich euch heute hinweisen möchte, ist folgender zum Thema Immobilienbesitz. Deutschland hat bekanntlich eine der geringsten Wohneigentumsquoten in Europa. Nur rund 50% der Menschen leben im Eigenheim, während es etwa in Polen knapp 90% sind oder in Italien 74%. Kein Eigentum zu haben macht, wie gesagt, die Lage im Alter komplizierter. Die Frage ist, warum in Deutschland so wenige Menschen Eigentum haben und das nicht erst seit ein paar Jahren, seit Preise durch die Decke gegangen sind oder Inflation, Rohstoff- und Baustoffpreise, Personalkosten etc. Wenn ich mich an mein Studium in Großbritannien erinnere, liegt das unter anderem am Mietspiegel. Und jetzt kann man sagen, der funktioniert nicht so richtig, aber es ist ein Instrument, um das uns viele Länder beneiden. Ein Instrument, um plötzliche und erhebliche Mietsteigerungen zu verhindern. Und auch sonst gibt es für europäische Verhältnisse einen ziemlich starken Mieterschutz in Deutschland. All das macht es auf relativ hohem Niveau sehr attraktiv, in Deutschland zur Miete zu wohnen und auch vielleicht ein Leben lang. Aber wie gesagt, auch in Deutschland funktioniert der Markt da nicht immer so ganz prickelnd an vielen Orten. Und das soll jetzt auch nicht heißen, dass wir da nichts ändern müssen. Der Mietmarkt ist aber vielleicht nur ein Grund, warum in Deutschland so viele Menschen zur Miete wohnen. Ein anderer Grund ist positiver Natur, nämlich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Landes. Das zeigt eine aktuelle Studie der Goethe-Uni Frankfurt, auf die mich freundlicherweise mein Bruder Marius hingewiesen hat. Die Eigentumsquote ist nämlich deswegen in Deutschland, vermutlich gilt dasselbe für etwa vergleichbare Zahlen in Finnland oder Dänemark, geringer als beispielsweise in Italien, weil junge Deutsche früher ausziehen. Nämlich mit 24 Jahren im Durchschnitt. Und wenn sie dann ausziehen, dann ziehen sie nicht in ein selbstgekauftes Haus, sondern zunächst mal in eine Mietwohnung. Nur 27% der jungen Menschen in Deutschland zwischen 17 und 40 Jahren wohnen bei den Eltern. In Italien hingegen, in dieser Altersgruppe, leben noch 61% bei den Eltern und ziehen im Durchschnitt erst mit 30 Jahren aus. Das mag vielleicht auch kulturelle Gründe haben, aber liegt sicherlich vor allem an materiellen Notwendigkeiten. Wer wenig bis gar kein Geld verdient, der kann es sich nicht leisten, auszuziehen. Nicht mal in ein WG-Zimmer. Und das bedeutet was für die Statistik. Klassischerweise schaut man sich nämlich an, ob das Haus oder die Wohnung dem ältesten Haushaltsmitglied gehört. Etwa den Eltern. Ein Kind bei seinen Eltern lebt im Eigenheim. Auch wenn es nicht dem Kind gehört. Das Haus. Das führt dazu, dass in Deutschland keine 10% der Menschen zwischen 17 und 24 im Eigenheim wohnen, aber 40% der Italienerinnen und Italiener. Schaut man aber, wer in einem Haus oder einer Wohnung wohnt, das oder die er oder sie persönlich besitzt und nicht die Eltern oder Großeltern, mit denen man zusammen wohnt, dann ist die Wohneigentumsquote in Deutschland und Italien bis ungefähr 40 Jahre identisch. Und erst danach gehen sie in der Tat auseinander. Vermutlich, weil man aus verschiedenen Gründen in Deutschland besser in einer Mietwohnung alt werden kann. Oder es ist zumindest üblicher. Unter den 65- bis 72-Jährigen leben dann in Italien 80%, in Deutschland aber nur 60% der Menschen in einem Haus, das sie selbst besitzen. Wenn wir über Altersarmut sprechen, müssen wir auch über die Rente sprechen. Ist ja klar, denn Alter, Rente, Vermögen, das hängt zusammen. Und die Rente ist sicher, sie ist sogar ziemlich sicher. Die Frage ist nur, ob sie absehbar noch sicher Armut verhindert. Und das ist nicht so leicht. Die durchschnittliche Altersrente liegt derzeit bei rund 1.150 Euro. Bei Männern knapp drüber, 1.250, bei Frauen gut 1.050. Also 200 Euro liegen dazwischen. Das liegt vor allem an den Erwerbsbiografien. Wer 35 Jahre eingezahlt hat, liegt durchschnittlich ein wenig über der Rente, der Durchschnittsrente. Wer nur 25 Jahre eingezahlt hat, etwas drunter. Und statistisch gesehen haben Frauen deutlich weniger eingezahlt, deutlich weniger Jahre in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung gehabt. Aber es ist nicht so leicht, vom Renteneinkommen auf Armut oder Reichtum zu schließen. Man kann nicht sagen, da kriegt jemand eine kleine Rente, deswegen ist die Person wahrscheinlich arm und muss Pfandflaschen sammeln. Denn das Rentensystem in Deutschland ist ziemlich zerfasert. Es gibt eine gesetzliche Rente, es gibt Betriebsrenten und es gibt alle möglichen privaten Produkte, die teils aus Datenschutzgründen, teils aus den üblichen bekannten Schwierigkeiten in diesem Land auch schwierig zusammenzuführen und zu erfassen sind. Es hat eigentlich niemand so wirklich einen Überblick. Und deswegen ist nicht so ganz klar, dass jemand mit einer kleinen Rente nicht gut versorgt ist, aber von woanders. Das zeigen die zwei folgenden Zusammenhänge. Wir wissen, dass Geld gut für die Lebenserwartung ist. Reichere Menschen leben länger. Und wenn wir uns anschauen, wie lange Rentnerinnen und Rentner leben, stellen wir fest, dass die Rentner, also bezogen jetzt hier auf die Männer, mit den geringsten Renten fast so lange leben wie die mit den höchsten Renten. Und die geringste Lebenserwartung haben Menschen mit einer oder Männer mit einer Durchschnittsrente. Und warum? Ja, weil Menschen mit einer Mini-Rente nicht nur von dieser Mini-Rente leben, sondern relativ reich sind, da sie noch von woanders Geld bekommen. Wer eine geringe Rente bekommt, bekommt vielleicht eine hohe Betriebsrente. Klassiker sind auch Menschen, die mal ein paar Jahre als Angestellte gearbeitet haben und dann Beamte wurden. In der Statistik tauchen sie dann als Menschen mit Mini-Rente auf, in Wahrheit bekommen sie aber eine üppige Pension. Und das zeigt auch eine Erhebung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Keine Gruppe ist, statistisch gesehen, im Alter reicher als Menschen mit Mini-Rente. Verheiratete Menschen mit einer Bruttorente von unter 250 Euro, und davon kann natürlich keiner leben, haben im Schnitt ein Haushaltseinkommen von über 4.000 Euro. Während der Durchschnitt bei Ehepaaren im Alter bei einer Rente von 2.000 Euro und einem Haushaltseinkommen von 3.400 liegt. Wenn wir also wirklich wissen wollen, wie reich oder arm sind Menschen im Alter, helfen uns diese Zahlen alle nur bedingt weiter. Hilfreicher ist der Mikrozensus, also eine Befragung, wo Menschen befragt werden, denn die Menschen selbst haben ja vielleicht einen Überblick über ihr Einkommen. Wie hoch ist denn ihr monatliches Einkommen insgesamt? Und da kommt raus, 65% der männlichen Rentner haben mehr als 1.500 Euro pro Monat zur Verfügung. Also auch übrigens deutlich über dieser Armutsschwelle von 1.200 circa. Das ist recht solide. Aber nur 30% der Rentnerinnen. 70% der Rentnerinnen haben weniger als diese 1.500 und 38% der Rentnerinnen sogar weniger als 1.000 Euro pro Monat. Ihr seht also, das Alter ist hier nicht der entscheidende Faktor, sondern den Unterschied macht das Geschlecht. Zurzeit macht die staatliche Rente 70% des Alterseinkommens in Deutschland aus. Sprich, erstmal, sie sind grundsätzlich ein gutes Instrument, weil 2/3 des Einkommens von alten Leuten kommt daher. Würde man sie rausrechnen, wären 2/3 der Rentenhaushalte arm. Und so nur, in allen Industrieländern 15-20%. Aber das System steht unter Druck. Das haben wir ja im ersten Teil schon gesehen, dass die Armuts- und Armutsgefährdungsquoten steigen, dass Erwerbsbiografien möglicherweise nicht so stabil sind und dass sich unsere Lebensläufe ausdifferenzieren. Und auch ein Grund, wir leben länger. Eine stabile Erwerbsbiografie reicht auch schon, ehrlich gesagt, nicht mehr aus. Damit jemand definitorisch nicht in Armut fällt, muss die Person 35 Jahre lang bei durchschnittlichem Verdienst beschäftigt gewesen sein. Anders ausgedrückt, ohne Rücklagen endet ein Durchschnittsverdiener in Deutschland nach 35 Jahren an der Armutsgrenze. Für manche Gruppen ist das easy, weil sie gesund sind und überdurchschnittlich gut verdienen, schon vielleicht nach 22 Jahren diese Schwelle erreicht haben. Und diese Gruppen haben dann auch noch genug verdient, um nebenbei eine abbezahlte Immobilie zu besitzen. Für andere ist es aber eine quälend lange Zeit in prekären Berufen und Bedingungen. Und das sind im Zweifel auch noch die Menschen, die häufiger krank werden und häufiger Phasen der Arbeitslosigkeit erleben, welche wiederum krank machen. Und das Krankmachen heißt wiederum, dass man arbeitslos wird und so weiter. Und das sind häufig Berufe, in denen man durch Erfahrung nicht zusätzlich verdient, sondern eher noch Abstriche wegen körperlicher Probleme hinnehmen muss. Während die Berufserfahrung etwa für einen Lehrer einen großen Vorteil darstellt und das Einkommen hinten raus vielleicht noch erhöht, kann die Reinigungskraft die langjährige Erfahrung schlechter umsetzen und ist schlimmstenfalls gesundheitlich eingeschränkt und damit weniger gut einsetzbar. Und diese Leute, die ein geringes Einkommen haben, im Zweifel eine relativ schlechte Gesundheit und in prekären Berufen sind, häufiger arbeitslos etc., die sind auch noch viel mehr als alle anderen auf die Rente angewiesen, weil sie nie genug Spielraum für Rücklagen hatten. 80% der Menschen ab einem Bruttolohn von 3.500 Euro pro Monat haben noch eine zusätzliche Altersvorsorge neben der gesetzlichen Rente. Aber gerade mal die Hälfte der Menschen mit einem Bruttolohn von weniger als 2.500 Euro. 20% der Beschäftigten, und das sind 9 Millionen Menschen in Deutschland, arbeiten im Niedriglohnsektor, erhalten also maximal 60% des Medianlohns. Also ihr Lohn ist per Definition nicht genug, um aus der Armutszone rauszukommen. Und diese 20% brauchen also eher 40 als 35 Jahre, um auf eine Rentenhöhe über Armutsgrenze zu kommen. Gleichzeitig sterben sie früher und sie sind kränker. Ich zitiere Manfred Richter aus seinem sehr lesenswerten Buch Seniorenrepublik. Die lebenslange Arbeitsstelle wird zum Privileg weniger gut ausgebildeter Arbeitnehmer, während diejenigen, die keine Fachkräfte sind, in zeitlich begrenzte Arbeitsverhältnisse einsteigen und in ihnen verbleiben, sodass sie sich gewissermaßen von Job zu Job hangeln, ohne dabei solide und umfangreiche Rentenansprüche zu erwerben. Das erinnert mich auch an einen weisen Satz zu Generationenbeziehungen, den ich vor einiger Zeit irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, las. Und zwar schrieb der oder die Autorin, dass es ein Problem sei, dass die Rentner und Rentnerinnen von heute den jungen Leuten voll Stolz erzählen, dass sie 40 Jahre gearbeitet haben und dafür Dankbarkeit, Anerkennung und Demut erwarten. Die jungen Leute aber vor allem mit Frust und Neid reagieren, weil sie diese Chance auf 40 Jahre Erwerbstätigkeit für sich selbst nicht sehen. Und wer schon vorher, also vor Rentenbeginn, zum sogenannten Prekariat oder zu den gesellschaftlichen Verlierern gehörte, der hat es im Alter vierfach schwer. Wie Martin Richter ausführt. Erstens durch unterbrochene Arbeitsverhältnisse, die geringere Rentenansprüche mit sich ziehen. Zweitens durch frühzeitiges Ausscheiden aus dem Arbeitsleben, das die Rentenversorgung zusätzlich mindert. Drittens durch die gesundheitlichen Beeinträchtigungen aufgrund eines kräftezehrenden Arbeitslebens, die eine Erwerbstätigkeit im Alter erschweren. Und viertens durch die daraus resultierende Unfähigkeit, dem geforderten Selbstbild einer ungebrochenen Betriebsamkeit zu genügen, was sich in Minderwertigkeitsgefühlen niederschlägt. Mit dem letzten Punkt, dem möchte ich auch bei Zeiten mal eine eigene Folge widmen, geht es darum, dass erwartet wird von Rentnerinnen und Rentnern, fürchterlich aktiv zu sein. So, die Leistungsgesellschaft hat sich fortgesetzt. Und wenn man schon in Rente ist, dann möge man doch bitte wenigstens sich selbst verwirklichen in Kreuzfahrten oder mit den Enkelkindern oder im Ehrenamt oder im Buch schreiben, aber auf keinen Fall ruhen. Man muss jetzt auch was aus dieser Zeit machen. Und um daraus was zu machen, braucht man Mittel und Ressourcen und eine Gesundheit, die das zulässt. Und wer das nicht hat, der bekommt auch noch gesellschaftliche, schlimmstenfalls Verachtung dafür. Darum geht's in diesem Punkt. Die ökonomischen Rahmenbedingungen sorgen aber dafür, dass davon auszugehen ist, dass die Einkommen in der Rente zukünftig, zumal wir länger leben, immer weiter auseinandergehen. Unser Lebensabend hängt immer stärker von den individuellen Entscheidungen ab, die wir am Anfang des Lebens getroffen haben, und von individuellen Weggabelungen oder auch strukturellen, die unser Leben vielleicht ohne unser Zutun genommen hat. Die Abstände werden im Laufe der Zeit immer größer. Keine Gruppe ist so heterogen in Gesundheit und Reichtum wie die Alten. Ein Teil der Lösung ist sicherlich, jedem Menschen eine auskömmliche, armutsverhindernde Rente zu garantieren. Ein anderer und schwierigerer Teil ist aber, die Arbeitsverhältnisse so zu ändern, dass die Umstände des Erwerbslebens anders sind. Altersarmut fängt in der Jugend an und ihre Vermeidung eben auch.
Alter, was ging?
Das war die 32. mittlerweile Folge von Alter, was geht? Wie schön, dass ihr immer noch dabei seid oder vielleicht auch zum ersten Mal reingehört habt. So oder so hoffe ich, dass ihr nun, wie soll ich sagen, etwas reicher seid an Ideen, Anekdoten und Zahlen als zuvor. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euer Interesse am Thema auch in eure Freundes- und Bekanntenkreise tragt. Im Herbst und Winter wird nämlich sicherlich ein neues Rentengesetz debattiert. Und dann geht's auch wieder um Themen wie Lebensleistung, um Altersarmut und Rentenhöhe. Und das ist ein wichtiges Thema. Nicht nur für die Alten, auch für die Jungen. Beide Seiten haben ein Interesse daran, dass die Alten genug haben, aber dass es so finanziert wird, dass auch die Jungen nicht finanziell überfordert werden. Laut der OECD-Studie, von der ich ganz am Anfang sprach, aus dem Jahr 2022, sagen übrigens 40% der Deutschen, dass sie 2% zusätzliche Steuern bezahlen würden, wenn dadurch die Versorgung im Alter gestärkt würde. Und 70% der Deutschen sagen, dass die Reichen mehr Steuern bezahlen sollten, um die Armen zu unterstützen, gegenüber 60% im Durchschnitt der Industrieländer. Das muss nicht der Weg sein, der eine Weg sein, um Armut zu bekämpfen. Aber was die Frage von Rente und Altersarmut angeht, ist der ausgetrampelte bisherige Pfad der deutschen Rentenversicherung vermutlich auch nicht der richtige und alleinig selig machende. Wahrscheinlich braucht es auch hier eine Art Spurwechsel. Und damit entlasse ich euch in euren weiteren Tag, freue mich wie immer auf Feedback, vielleicht auf die ein oder andere, hoffentlich positive Bewertung, Sterne bei Spotify und Apple Podcasts, Nachrichten, gute Wünsche und was man so gebrauchen kann und freue mich auf die nächste gemeinsame Folge.
Das war Alter, was geht? Mit Elmar Stracke. Hoffentlich hören wir uns bald wieder in alter Frische.